Bratwurst und Baklava, Bratwurst und Baklava die ganze Nacht. Bratwurst und Baklava, Bratwurst und Baklava, weil's uns glücklich macht. Bratwurst und Baklava, Liebe, Liebe, Liebelei, komm, ich mach mich wieder frei. Liebe, Liebe, Liebelei, Kupi.
Yeah. Eins live, Bratwurst und Baklava, mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen, heißen und wirklich erotischen Folge von Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa und mein Partner für diese Woche ist, wie seit den letzten 1.886.000 Folgen, immer noch Basti to the Bielendorfer. Hello!
Hello, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Erotik-Podcast, in dem wir von unseren geheimen erotischen Fantasien erzählen. Zum Beispiel, wie ich als Aubergine verkleidet in einem kleinen Sexsalat mit Özcan Kosa zusammengemischt werde.
Lass mich dein Olivenöl sein.
Ich muss ja sagen, dass dieser Podcast ist ja dadurch, dass wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, sind wir ja soft. Ich meine, wir beide sind mega aktive Typen, körperlich, sexuell. Absolut. Das ist unglaublich, was bei uns abgeht. Das muss man sagen. Also man nennt dich auch den Bock von Karlsruhe. Ich bin in Köln auch gefürchtet. Das ist halt so, ne, weil junge Frauen vor meiner Tür kampieren und jeden Tag mache ich einfach den Balkon auf, zeige auf sie. Dann kommen sie hoch, wir spielen eine Runde Halma, gehen sie wieder nach Hause. Es ist unglaublich. Absolut. Aber in dem anderen Podcast, den ich auch betreibe, weil wir beide sind ja zweigleisig, wir fahren zweigleisig, du und ich, du mit Chris, ich mit dem hässlichen Remford, hat mir Remford letztens ein Gadget vorgestellt, von dem ich dir erzählen muss. Das hat nichts mit Alliteration oder so zu tun. Wusstest du, dass es einen Dildo für den Hodensack gibt? Entschuldigung, ich muss schon wieder lachen.
Okay, wir fangen jetzt echt knallhart an. Okay, was?
Ja, jetzt geht's. Aber das muss einfach, ich muss das sagen, ich kann gar nicht anders. Es ist kein Witz. Also der Reini, der ja auch krass unterwegs ist, wo wir alle wissen, der ist gefürchtet. Der hat mir ein Sexspielzeug geschickt. Er war auch so nett, es mir zuzuschicken mittlerweile.
Er hat es dir zugeschickt.
Ja, es ist aus den USA. Es hat einen Preis bekommen. Warte mal. Hast du gerade Internet in deiner Nähe?
Oh, ich will das gar nicht. Digga, ich will sowas gar nicht in meinem Verlauf haben, Alter. Scheiße. Was?
Oh doch.
Dildo.
Gib einfach mal www.ball.
Baldo.
D-O. Baldo. Baldo. Genau. Warum wurde dir das, kurze Frage, warum wurde dir das schon vorgeschlagen?
Ja, ich hab's jetzt gegoogelt. Was soll ich machen? Ich muss es ja googeln.
Natürlich.
Baldo. Ja. Was ist das für ein Scheiß, Alter?
Ja, das ist Baldo. Ich bin Werbepartner mittlerweile. Ich darf das sagen. Es gibt aber auch viele andere große Hoden-Dildos. Das darf man nicht unerwähnt lassen, damit unser Publikum auch die Möglichkeit hat, verschiedene Varianten kennenzulernen. Ich konnte auch nicht mehr. Das ist da steckst du deine Klötze rein. Also nur die Klötze. Und dann kannst du, vorher muss sie alles auf eine Anleitung bei.
Ekelhaft, schön. Hier ist gerade ein Bild. Ekelhaft.
Und dann sieht es aus, als hätten deine Hoden einen lustigen kleinen schwarzen Hut auf. So als wäre.
Oh mein Gott.
Und dann wird so ein Gummiring drum getan. Und dann kannst du deinem Gegenüber nicht nur mit deinem wilden Lümmel Freude machen, sondern sogar auch da. Und wenn du jetzt denkst, das wäre schon Basti, ziemlich seltsam, also wer benutzt
Basti,
sowas?
Weißt du, wie oft mir junge Leute schreiben, okay, und wenn ich jetzt einfach nur überlege, diese Folge startet mit so etwas, es ist einfach ekelhaft,
sei doch nicht so verklemmt. Ich bin großer Fan davon, ich habe das ausprobiert, das ist wirklich super toll. Und wenn du jetzt denkst, okay, das ist ziemlich seltsam, dann geh bitte oben mal auf die drei Striche.
Nee, ich gehe nirgendwo hin
und
mehr.
Geh auf den. Doch, es passiert. Nee, nein, wirklich, das musst du noch kurz gesehen. Das muss, bitte. Du denkst so, okay, weißt du, hey, es gibt jede Art von sexueller Spielart, so, weißt du, Leute, die, keine Ahnung, im Batman-Kostüm vom Kleiderschrank auf ihre Olle draufspringen und was weiß ich, alles. Ne? Es gibt alles. Aber würdest du bei diesem Produkt, diesem speziellen Hodendildo, würdest du sagen, hey, was wir dazu brauchen, wäre Merchandise. Entschuldigung. Aber wenn du jetzt
Scheiße,
auf den Menüpunkt
Alter, das
Merch.
Gibt's doch nicht.
Doch, das gibt's. Du kannst dir T-Shirts mit Chuck dem Roten drauf kaufen. Der Sweater ist allerdings gerade ausverkauft. Ärgerlich.
Oh mein Gott.
Und du kannst dir auch eine Chuck the Balls Anhängepuppe für... Fuck, mir fällt gerade erst ein, dass Reini mir das geschickt hat, das noch bei der Post liegt. Oh Gott, oh Gott. Eine Chuck the Balls Anhängepuppe für dein Auto. Dann hast du so einen Hoden mit einem lustigen Gesicht und zwei Händen, die du dir vorne an den Autospiegel dran machen kannst. Statt so einer Dufttanne, weißt du? Als ich das gesehen habe, habe ich wirklich einfach nicht mehr an die Menschheit geglaubt. Weil, seien wir mal ehrlich, wer auf der ganzen Welt, also der jetzt, ich bin regelmäßiger Nutzer dieses Produkts. Ich sage, hey, der Baldu, das ist was, das hat mein Leben wieder auf Zack gebracht, läuft wirklich gut unten rum. Würdest du dann sagen, was mir jetzt noch fehlt, ist ein T-Shirt, damit alle wissen, dass ich den Baldu benutze zu Hause, und dann kaufst du dir ein T-Shirt mit einem winkenden Hoden vorne drauf?
Basti, Digga, weißt du, was ich gerade gegoogelt habe? Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe gerade einfach gegoogelt, Zeichen der Apokalypse. Einfach, weil ich mir denke, hey, das ist das Ende der Menschheit, Alter. Das ist das Ende der Menschheit. Ja, solche
also, nein,
solche
nein,
Sachen.
Nein, du bist nur verklemmt.
Digga, nein, das hat nichts mit verklemmt zu tun, verklemmt. Aber das ist so, guck mal. Ich habe jetzt eingegeben, Zeichen der Apokalypse. Da steht, Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze. Ist eingeträumt. Reich des Tieres wird verfinstert. Ja. Austrocknung des Stromes Euphrat. Es ist gerade Hardcore-Dürre dort. Größtes Erdbeben seit Menschengedenken gibt es immer wieder. Vernichtet alle Inseln und Berge. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Und großer Hagel fällt auf die Erde hernieder. Und jetzt kommt's. Ein Dildo für die Hoden. Mhm. Das ist noch einfach so... Noch dazu, Digga. Also,
das ist ja hat Nostradamus das aufgeschrieben? War es drin? Ein Dildo für die Hoden. Steht das da? Wahrscheinlich, du musst mal googeln, vielleicht gibt es ein Foto von Nostradamus, wo er das Bordeaux-Shirt anhat.
Nein, hat er nicht.
Hat er nicht?
Oh,
ey, ohne Scheiße, als ich das gesehen habe, wusste auch nicht mehr genau, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde, ich habe mir vorher schon als Ziel gesetzt, dass Bratwurst und Baklava ein bisschen versexter werden muss, verstehst du? Weil Sex funktioniert super gut in Podcasts. Es gibt ganz viele Männer- und Frauen-Podcasts, wo die ganze Zeit nur über das Knattern gesprochen wird. Ich habe mir mal zwei, drei angehört. Das ist unerträglich. Also nicht, weil ich verklemmt bin, sondern weil es mich einfach nicht interessiert, ob irgendwelche Berliner Uschis mit unrasierten Achselhaaren sich irgendwie eine Aubergine in den Popo schieben. Ich brauche es nicht. Aber es gibt sehr, 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 sehr viele Sachen da und auch sehr erfolgreiche Podcasts in diesem Bereich. Ich habe natürlich großen Respekt, ich bin Fan, aber ich verstehe es immer nicht. Die Leute müssen dann immer so, wir beide sind ja sehr, weißt du, ich habe von Sexualität, bis ich 23 war, gar nichts gewusst. Dann habe ich ein lustiges Taschenbuch gefunden und da lag so eine ausgeschnittene Seite von der Blitz-Ilu drin.
Oh, Blitz-Ilu.
Die habe ich mir dann längere Zeit angeguckt.
Blitz-Ilu. Blitz-Ilu war, ja. war die bessere Praline.
Ja. Ja. Aber dann gab es noch den König von alledem und ich sage dazu nur Coupé.
Oh, Coupé, stimmt.
Weil da hatte man auch, ja, bei Coupé hatte man auch noch interessanten Journalismus. Ja, das darf man nicht vergessen. Weißt du, in der Blitzille oder so, da fehlten dir ja natürlich die Berichte, aber in der Coupé war dann wirklich immer sowas wie Hitler geklont, sein geheimer Klon in der Antarktis oder so Auto, das 12.000 Stundenkilometer fliegt und so. Und da waren nur so Kackberichte, die so richtig, richtig schlecht waren. Und zwischendurch so, naja, nennen wir es mal, leicht bekleidete Damen, wobei das noch etwas niedrig gefasst
eigentlich,
ist.
Eigentlich, du hast recht, das waren immer so Berichte, wie du es zum Beispiel bei Men in Black hast. Kennst du das bei Men in Black? Da gibt es auch die eine Szene, wo die sagen, wo die dann so ein Verschwörungstheoretiker Zeitschrift dann aufschlagen und dann sagen, hey, das sind wirklich Zeichen. Einer hat es wirklich gewusst, dass es das gibt. Genau solche Berichte waren dort.
Solche Berichte waren dort, ja. Und das ist, ich war nicht Abonnent, ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal, ob sie noch gibt. Ich hoffe, es geht allen gut, die sie gemacht haben. Coupé war allein schon wegen der Fernsehwerbung, die es ja heute nicht mehr gibt. Da gab es wirklich immer so eine Fernsehwerbung. Ja, Adolf Hitler in der Antarktis geklont. Coupé! Und ich habe es geliebt, das war
stimmt,
ganz toll.
Stimmt, Coupé!
Das kann man diese ganzen Zeitschriften gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, weil das halt vom das Internet hat uns diese Medien genommen. Das darf man nie vergessen. Mhm. Es gibt nur noch diese Edelmagazine wie Penthouse und Playboy, wo sie ja letztes Mal, weißt du, was der Playboy letztes Jahr gesagt hat, vorletztes Jahr im Zeichen der Woke-Bewegung? Mhm. Das ist ohne Schaden. Ich stelle mir das Meeting vor von diesen Leuten, die da saßen. Sie kamen auf die Idee, dass alle Frauen im Playboy in Zukunft Kleidung anhaben sollten. Also das ist kein Witz, ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Nicht, weil ich jetzt, ich weiß, wir kriegen jetzt wieder Mails von bewegten Frauenrechtlern, die das alles richtig finden. Aber wie kann man denn so bescheuert sein, den Playboy, also so das Magazin, das nackt Modell im weitesten Sinne erfunden hat, auf die Idee zu bringen, ja, wir sollten jetzt nur noch Frauen in Bikinis abdrucken. Da kannst du dann auch eine Sports Illustrated kaufen, wenn du das möchtest. Also hat auch nicht gut funktioniert. Haben sie dann auch wieder zurückgenommen. Ja. Ja, also haben dann ein halbes Jahr später ist ihnen dann eingefallen, wäre schon besser, wenn die nackt wären, weil sonst kauft wirklich gar keine Sau mehr unser Magazin.
Ja, das ist das Bohlen-Syndrom ist das.
Guter Übergang, mein Freund.
Das ist das Bohlen-Syndrom, dass man etwas dann wieder zurücknimmt.
Das war Beispiel
Dieter Bohlen.
Ja, aber wir ungefähr genauso, also genauso echt wie die Bilder im Playboy sind auch die Bilder von Dieter Bohlen bei DSDS. Da wird ja auch immer so ein bisschen was gemacht. Hat man das Gefühl, wenn man dann so Fotos von ihm sieht, dass da so ein ganz bisschen, aber nur so ganz sanft wird das Gesicht so ganz leicht ungefähr 60 Jahre jünger gemacht. Das sieht man kaum. Bisschen. Also diesen Filter, der da drüber liegt, völlig unmöglich. Ich glaube, das ist auch Mutmaßung. Ich will nicht verklagt werden. Ich weiß es nicht. Ich bin großer Fan. Ich finde, das ist ein wirklich bescheidener, angenehmer und sympathischer Typ und das Auftreten gegenüber den Kandidaten ist glaubhaft und man merkt, wie viel Herzblut er damit reinbringt gegenüber den Leuten. Man spürt, wie wichtig die Kandidaten ihnen sind, wie sehr auch die mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn schätzen und wie viele von diesen Kandidaten heute noch in der Öffentlichkeit sind. Man hat das Gefühl, vielen geht's richtig gut, die damals bei DSDS gewonnen haben. Die sind ja auch alle Stars jetzt, ne? Also
alle.
Wer erinnert sich nicht an
Menderes?
Das ist ja das Krasse an diesem Format, dass Menderes am Ende der Sieger ist. So, was ist ja der einzige?
Nee, also es gibt
ja,
eine.
Es gibt ein, nur Alexander Klaas, gibt nee, noch.
Pietro Lombardi.
Pietro Lombardi.
Und die Sarah, die zwei sind die einzigen, die wirklich bekannt geworden sind durch DSDS.
Ja, und Alexander Klaas gibt es auch noch. Ne?
Ja, aber Alexander Klaas ist so. Ja,
ist Jesus, Alter, gibt's ein größeres Upgrade als Jesus zu werden, seien wir mal ganz ehrlich.
Ja, aber komm, Jesus, ja, aber nicht gesehen, Jesus oder? Bei RTL, Digga. Weißt du, also, guck mal, es gibt so, verstehst du, es gibt so verschiedene Stufen von, hey, ich bin Jesus, aber Jesus bei RTL will keiner sein, weißt du? Das ist so, das willst du nicht sein.
Ja, also es ist halt ein Rabatt-Jesus. Es ist nicht die volle Jesus-Erfahrung. Es ist halt nur so ein halber Jesus. Aber immerhin, er hat in einem Essener Einkaufszentrum gesungen. Ich muss sagen, ich hatte an der Passion große Freude, weil ich kenne ja die Orte, wo sie das gedreht haben. Ich bin ja da aufgewachsen. Also die haben es wirklich in einem Einkaufszentrum bei mir um die Ecke gedreht, wo Alexander Klaas als Jesus durchläuft. Und sagen wir mal so, wir sind nun mal, du bist Komiker, ich bin Komiker, man kann das nicht gucken, ohne sich zwischendurch einfach in den Arm beißen zu müssen, bis es blutet, weil man so denkt, das ist besser, das ist lustiger als alles, was ich jemals auf der Bühne machen werde. Weil auf die Idee zu kommen, Alexander Klaas in dem Einkaufszentrum als Jesus zu inszenieren, ist einfach so unfair. Also da denkt man so, oh wow, das ist wirklich... Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist auf jeden Fall relativ speziell gewesen. Und die Tabulen jetzt zurückkehren zu lassen, hat so ein bisschen was wie den Kopf auf Thanos wieder draufschrauben nach dem letzten Avengers. Ich finde das auch schwierig. Was denn?
Das war eine gute, sag mal, Parabel oder?
Metapher. Oder? Ja. Weiß ich nicht, ob das eine Metapher war. Keine Ahnung, bin nicht gut in sowas.
Egal, auf jeden Fall war das ein geiler Vergleich.
Ja, weil, guck mal, ne? Also ich meine, sie haben letztes Jahr gesagt, sie trennen sich von ihm, weil er halt nicht mehr in das Programm passen würde mit dieser Haltung, halt Leute, nennen wir es mal, geschäftsmäßig zu kränken. Und jetzt sagen sie aber, wäre doch gut. Also könnte man jetzt doch wieder.
Okay, aber ich guck mal, ich sag's mal so herum. Ich gucke ja auch zum Beispiel Supertalent, so America's Got Talent und so aus England. Und dann gibt es ja noch die amerikanische Version, aber es gibt ja auch die englische Version und so. Ich gucke mir das immer an. Und da gibt es ja auch den Simon. Der sitzt ja immer ganz rechts.
Simon Cowell.
Ich glaube, ich du weißt ja, ich habe Probleme mit Namen merken. Ja,
Simon Cowell heißt er.
Genau, ja. Ich weiß nur...
Der amerikanische Dieter Bohlen im weitesten
Sinne. Genau. Bei Simon ist halt so, man weiß, er ist so sehr schwer zu begeistern. Bei Dieter Bohlen auch. Und Dieter Bohlen hat ja auch die letzten Jahre sich so ein bisschen, hat ein bisschen zurückgerudert. Also muss man ja auch, weißt du, der hat ja früher so Sprüche gebracht, der Unterschied zwischen euch und dem Eimer Scheiße ist der Eimer. Weißt du, und...
Wobei der Spruch ganz gut ist. Also ja,
der ist halt schon krass,
Döner, halt dir einen Döner ans Ohr, dann hörst du wenigstens das Schweigen der Lämmer. Es sind schon ein paar gute dabei gewesen.
Ja,
ob
da
die jetzt von ihm waren oder von Autoren, weiß ich nicht. Aber man kann nicht sagen. Es waren gute Punchlines.
Und die letzten Jahre hat er auch ein bisschen zurückgerudert, aber ich finde so die Instanz Dieter Bohlen, es ging ja nicht darum, dass er die Leute auch immer fertig gemacht hat, sondern so, hey, den kann man richtig schwer begeistern. Und dann war halt auf einmal Florian Silbereisen da, der, keine Ahnung, ich kann den irgendwie nicht ernst nehmen. Ich finde auch so, der hat so, kennst du so Menschen, denen Tattoos nicht stehen? Weißt du?
Es gibt halt Menschen, mir, wie meine Frau mal sagte, ja.
Ja, mir würden auch keine Tattoos stehen, Digga. Wenn ich jetzt anfangen würde, es gibt so Characters, es gibt so Leute, denen stehen Tattoos übelst gut, weißt du so? Es gibt so einige Leute, die kommen rein und du denkst so, boah, das sieht hammerkrass aus. Aber dann kennst du so, es gibt so Leute, wo du denkst so, Bruder, falsche Entscheidung. Also und das denke ich mir immer so bei Florian Silbereisen. Ich kann ihn so nicht ernst nehmen und die saßen auf einmal da und es war keine Dramaturgie, weißt du? Du wusstest nicht, ist er jetzt so lieb oder ist er schwer zu begeistern? Und man hat sich auch gedacht, Digga, du machst Schlager, weißt du? Was willst du jetzt? Was willst du jetzt andere Leute beurteilen? So, weil die Musik, die du machst, ist auch nicht cool. Oder du bist jetzt auch kein krasser Produzent. Also wäre jetzt ein Produzent, würde ich sagen, okay. Und dann ist ja jetzt bei der letzten Staffel der eine dabei gewesen, der bei jedem Satz gesagt hat, übrigens, ich war schon mal mit Beyoncé. Ich habe schon mal Beyoncé aufgenommen. Ich habe Beyoncé, so Name-Dropper. Weißt du, der heißt eigentlich The Name-Dropper.
Tony, ja, ein bisschen unangenehm.
Keine Ahnung,
aber
ich
das
nenne
gibt's
ihn
ja
Name-Dropper.
Öfter. Das, Markus Lanz ist ja auch legendär dafür, dass er das gerne macht, in Shows zu sagen. Ja, also als ich das letzte Mal mit Angela Merkel im Freibad war und du denkst immer so, wo warst du? Ja, also ich meine, es gibt halt Leute, die kennen viele andere Leute so und das ist ja auch legitim. Und natürlich untermauert das auch immer ein bisschen, wer du bist, wenn du sagst, ja, und als ich mit dem Papst mal im Puff in Barcelona, weißt du, dann denken die Leute,
warum sagst du das jetzt, Alter?
Was denn?
Der geht doch nicht dorthin.
Markus Lanz, wirklich? Bist du sicher? Vielleicht. Nein, ich meine nur, nein. Also, ich kannte diesen Produzenten auch nicht, diesen super erfolgreichen Ami-Produzenten. Ich muss allerdings auch sagen, dass für mich dieses Konzept, Menschen auftreten zu lassen, um sie dann zu erniedrigen, finde ich schwierig. Also es trifft nicht meinen Nerv. Und auch wenn sie versucht haben, es jetzt anders zu machen, ich glaube, dass die große Zeit der Casting-Shows einfach auch irgendwie dann vorbei ist für mich. Das war, weißt du, es gab ja eine Zeit der Talkshows, die 90er, ganz klassisch. Mhm. Ne? Auf einmal durfte ihr...
Arabella, Kiesbauer.
Alter, die haben nachher dem Hausmeister eine Talkshow gegeben. Du musst zufällig bei RTL oder Sat.1 nur irgendwie einmal einen Teller abgeräumt haben. Haben gesagt, willst du nicht eine Talkshow machen? Ich meine, die haben Ricky Harris eine Talkshow gegeben. Der ist jetzt Bademeister in Wuppertal. Nichts gegen Ricky Harris. Nichts, ist, glaube ich, total netter Typ. Sein Sohn hat ja gerade hier den ESC... Naja, letzter Platz, aber egal, immer teilgenommen ist ja auch gut. Aber Ricky Harris, ich meine, für die, die ihn nicht kennen, googelt einfach, ihr seid ja jung, ihr hört uns zu, wir sind zwei alte Männer. Ihr seid 18, 19, ihr habt noch nie von Ricky Harris gehört. Geht bei YouTube einfach mal Ricky Harris Talkshow ein und gebt euch nur 20 Minuten und versucht nicht zu lachen. Ich gebe euch persönlich ein Abendessen aus, wenn ihr das schafft. Weil, ich weiß, wir machen gerade einen krassen Themensprung, aber das muss ich kurz sagen. In den 90ern hat man irgendwann einfach jedem eine Talkshow gegeben. Sogar Leuten, die kein Deutsch sprachen. Und Ricky Harris sprach ein so brüchiges, schwieriges Deutsch, dass weder das Publikum ihn verstanden hat, noch dass er verstanden hat, was die Talkshow-Gäste gesagt haben.
Das hattest du ihm mal erzählt, dass der auch irgendwie, nee, dann hattest du irgendwie gemeint, irgendeine Frau hat, glaube ich, moderiert, konnte aber gar kein Deutsch. Sie hat es dann abgelesen.
Amanda Lear bei Peep. Amanda Lear, Piep war ja von Verona Feldbusch moderiert und davor oder danach von Amanda Lear, die aber Engländerin ist und gar kein Deutsch kann. Also nicht mal ein bisschen. Und dann haben sie immer eine Pappe hingehalten und sagt sie, hallo, guten Abend bei Piep, bei der Sender Vox. Und ich so, fuck, Alter.
Danke, danke,
und
das ist wieder... Ein Feivel der Mauswanderer russisch war.
Es ist immer ein Feivel
der Mauswanderer.
Selbst wenn ich Asiaten nachmache, okay. Aber Ricky Harris, ich meine, weißt du, als Moderatorin Amanda Lear, die musste halt nur Bumsclips ansagen. Verstehst du, so wir haben im Swinger Club in Hückeswagen gedreht und jetzt ist hier ein Video davon. Die musste also einen Text von einer Tafel ablesen. Das war zwar lächerlich, weil sie kein Deutsch konnte und man das auch merkte, aber gut, sie hat halt nur einen Text vorgelesen. Ich könnte auch einen Text auf Aserbaidschanisch vorlesen, wenn sie mir hinhalten, so, ne? Aber als Talkmaster musst du ja unweigerlich darauf eingehen, was der andere gerade gesagt hat. Also du musst ja verstehen, der hat jetzt gerade gesagt, ich habe mit meiner Cousine geschlafen und war das richtig oder falsch? Und Ricky Harris hat halt immer so gesagt, ja und du bist heute hier für, weil du hast mit deiner Cousine, oh warum? Und ich so, was ist das denn? Das hat man in den 90ern gesendet. Ich meine, wir hatten Fernsehen. Alter, das waren ja Einschaltquoten. So eine Show hat ja 5 Millionen Leute haben das geguckt. Oder weißt du noch Hugo? Erinnerst du dich noch an Hugo?
Hugo, natürlich,
Das erste interaktive Videospiel im Fernsehen. Es gab davor schon ein paar. Es gab mal was mit Thomas Gottschalk in den 80ern und so. Aber du konntest da anrufen. Dann standen da verschiedene Moderatorinnen. Ein paar fand ich sogar richtig toll. Minkai Panty, weiß ich noch. Minkai Panty nannte man sie, glaube ich, in meiner Grundschule.
Aber die ist richtig cool.
Die ist cool, die gibt's ja heute noch. Ne?
Ja, ich habe mit der einen Podcast aufgenommen. Richtig cool.
Mit Minkai Panty?
Mit Minkai, genau. Das heißt, ich glaube, ihr Podcast heißt Anderssein.
Okay.
Richtig
und da warst
cool.
Da war ich
zu Gast, ja.
Aber ihr habt nicht über Hugo gesprochen.
Nee.
Ey, Hugo, Alter, ich meine, ich habe das geguckt jeden Nachmittag, ich habe das geliebt. Das war eine sehr, sehr, also das würde heute noch nicht mal als Handyspiel durchgehen. Das war eine sehr schlecht gemachte Figur eines Trolls oder sowas, so ein kleiner Zwerg.
Wow. Boah, sorry, Alter. Ich musste gerade niesen. Boah.
Okay. Lebst du noch oder hast du gerade das Bier
rausgenießt? Ja, ich musste gerade richtig übel niesen.
Hugo war die Figur eines kleinen Trolls, so in super mieser Comic-Grafik, der dann so Wege lang ging. Immer von hinten gefilmt, also oder gesehen, ne, so man sah den Rücken und man musste dann auf der Tastatur 4 für links, 6 für rechts und 5 für springen drücken. Zu Hause auf seinem Tastaturtelefon. Mit Wählscheibe ging es nicht.
Ja, Alter. Aber das ist ja noch gut. Es gab ja aber noch den Sat1-Ball.
Oh, der Sat1-Superball.
Ihr müsst euch jetzt, für die, die es nicht kennen, es gab genauso eine Rubrik, ich glaube, nach den Nachrichten, keine Ahnung, nach irgendeiner Sendung.
Nein, Frühstücksfernsehen, Digga.
Das
war Frühstücksfernsehen Sat1, ja, klar.
Und dann hast du dort angerufen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie bei so einem billigen Atari-Game damals, ist der Sat1-Ball ist dann so von oben nach unten gekommen. Er war dann entweder links, in der Mitte oder rechts und du musstest dann immer ausweichen. Und wenn du den Ball oben gesehen hast, hast du halt der Moderatorin, die einen Joystick in der Hand hatte, oder den Moderator.
Und verbundene Augen.
Genau. Und dann musstest du sagen, rechts, links. Und ich sag's mal so herum, die Reaktionsfähigkeit und deine Telefonverbindung waren ausschlaggebend. Also die Reaktionsfähigkeit von dem Moderator oder der Moderatorin war ausschlaggebend, ob du gewinnst oder nicht. Und ich glaube, keiner hat so richtig dort immer gewonnen.
Boah, ich glaube, also erinnerst du dich noch dran, was kam, wenn es nicht geklappt hat, was eigentlich fast nie geklappt hat? Also dieser Ball lief von oben, stimmt, der lief nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Ja. Und dann kamen immer andere Bälle ins Bild und sie musste halt ausweichen. Und dann, oh geil, ja. Und dann hat, lass mich mal nachdenken, das Krasse war, dass sie dann immer, wenn es schiefgegangen ist, und ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gesehen, dass es nicht schiefgegangen ist, kam dann, oh, wie schade.
Ja, genau.
Oh, wie schade. Das war so geil. Du sagst, was wir gefressen haben als Kinder am Fernsehen, weißt du, wo du einfach da so saßt und dir das einfach eine Stunde angeguckt hast, wie eine mit verbundenen Augen zu wirklich sehr schlechten Signalen versucht, einen Joystick zu bedienen.
Ja, aber aber für diese Zeit war das halt wow. Du musst halt immer überlegen, also wenn man es mit den heutigen Wissen und den heutigen Augen betrachtet, das Ganze, dann denkt man sich immer so, oh mein Gott, was haben wir damals angeguckt? Aber das ist doch damals, auch wenn du Filme anguckst von früher oder wenn du irgendwelche Situationen oder wie man sich früher gekleidet hat oder wenn man Fotos von früher sieht, denkt man sich so, oh, wie Fremdschämen, ach du grüne Neune. Oder der Frauenknast oder irgendwelche Serien, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, du guckst dir die Sachen an und denkst dir, wow, also damit haben wir uns rumgeschlagen. Was mich jedoch wundert, ist folgende Tatsache, dass wenn ich amerikanische Serien oder Filme angucke aus der Zeit, die nicht so viel Fremdscham in mir erzeugen, wie deutsche Serien oder Filme aus der Zeit.
Boah, das weiß ich aber nicht. Ey, guck dir mal eine Folge A-Team an oder eine Folge Knight Rider. Die sind auch echt
ja,
teilweise.
Aber das, aber Bro, also vergleich's mal aber so.
A-Team, ja, das stimmt.
Verstehst du, das A-Team war halt trotzdem für die Zeit, allein nur die
Musik.
Die Musik, die Farbqualität, weißt du, es gab ja auch so amerikanische Serien oder Filme hatten so ein anderes Farbschema, glaube ich, bei den Aufzeichnungen. Du hast sofort gemerkt, wenn ein Bild kam, ist es aus Amerika oder okay, das ist aus Deutschland.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die also klingt jetzt doof, aber ich glaube wirklich, die sahen anders aus, ne?
Ja.
Also
und
das
heutzutage hat sich's ja geändert. Heutzutage, wenn du, es gibt ja unglaublich gute deutsche Produktionen, aber im Vergleich zu amerikanischen, ich muss auch ehrlich sagen, also guck mal, so richtig lustige deutsche Filme kenne ich nicht. Also, oder wenn, dann kannst du sie an einer Hand abzählen. Weißt du, wo du sagst, so, Alter, die waren richtig krass. Oder eine deutsche Serie, die richtig lustig ist.
Ja, das, also du kennst ein Herz und eine Seele nicht, ne? Ekel Alfred. Das kennst du nicht, oder?
Nee.
Nee, das ist eine wirklich gute deutsche Serie. Die ist aus den 70er Jahren. Es geht um einen deutschen Frührentner.
Ich schreib's mal auf.
Ein Herz und eine Seele.
Okay.
Es geht um einen deutschen Frührentner namens Alfred Tetzlaff, der mit seiner Frau und seiner Tochter und deren Ehrenmann, also Schwiegersohn, unter einem Dach lebt. Sowas wie die früheste Sitcom, die du dir vorstellen kannst. Aber für die damalige Zeit super progressiv. Weil Alfred Tetzlaff ein total reaktionäres, rückwärtsgewandtes Arschloch war, was alles und jeden beschimpft hat. Am liebsten natürlich die Sozialisten, die SPD. Und der ist so gut gespielt, dass man den Schauspieler dahinter vergisst. Heinz Schubert, der ein sehr guter Schauspieler war. Er hat einen Hitlerbart, also wirklich fast einen Hitlerbart.
Ich wollte auch gerade sagen, der Name ist ja auch schon Programm. Alfred Hitzler.
Tetzlaff, nicht Hitzlaff. Aber ja.
Ach so, Alfred, ich habe gerade Hitzler verstanden.
Alfred Tetzlaff. Und die Figur an sich, ey, also ja, das ist trotzdem super alt. Das ist jetzt 50 Jahre alt. Die ersten Folgen sind in Schwarz-Weiß gedreht. Eine Folge läuft jedes Jahr an Silvester. Die Folge mit dem Punsch. Also das ist so wirklich vor Publikum noch gedreht, so wie heute teilweise Sitcoms wie Two and a Half Men gedreht werden. Ist sehr westdeutsch so von der Art her, ne? Also weil es ja auch in damals West-Berlin, glaube ich, gedreht wurde. Ich weiß aber nicht mehr, wo es gedreht wurde. Und da wurde Arschloch gesagt, du bist ja ein sozialistisches Arschloch, die sollten wir alle erschießen. Also es war für die damalige Zeit extrem heftig, so was er gesagt hat. Und es war, es hat dieser ganzen, weißt du, damals war die Republik, das war ja alles noch sehr furzig, so, ne, die damalige Zeit. Es war alles sehr
furzig.
Furzig im Sinne von bieder. Weißt du, Deutschland war super bieder so. Noch. Das waren die 60er Jahre, 70er Jahre, es war alles sehr, sehr bieder und sehr, mir fällt jetzt kein richtiger Begriff dafür ein. Spießig, ne? Und
spießig, ja.
Sehr spießig. Es war sehr spießig. Und
wie viele Synonyme du kennst. Das ist
toll,
Wahnsinn.
Ne? Ja. Wahnsinn. Und diese Serie ist eine der ganz wenigen Beispiele, die auch wirklich nicht so, also die ist alt und du siehst sofort, dass sie alt ist, aber du kannst immer noch schmunzeln. An Silvester zum Beispiel, diese Folge, die dreht sich darum, dass er mit seinem Schwiegersohn in der Küche will er Punsch kochen. Also eine Bowle, so eine Art warme Bowle. Und dann besoffen sich aber dabei, weil er ständig probieren muss. Und er wird immer besoffener und fällt dann nachher im Wohnzimmer auf den Tisch und fällt in den Weihnachtsbaum, der noch stehen geblieben ist. Das klingt jetzt nach Slapstick, aber das ist alles so für die damalige Zeit so ungewöhnlich gemacht und so frech, dass es heute noch funktioniert, auch wenn es alt ist. Aber ja, du hast recht, deutsche Serien, deutsche Filme, besonders was so 70er, 80er Jahre anbelangt, kannst du fast nichts mehr gucken. Ich habe letztens aber noch Siebenstein gesehen. Kennst du Siebenstein noch?
Siebenstein kenne ich auch nicht. Nee, Basti, aber ich meine, zum Beispiel, guck mal, also, weißt du, es gibt so Filme, wo du sagst halt, Hammer. Also, ey, ich habe mich, Hangover zum Beispiel, ist ein Film, wo du sagst, Alter, ich hab mich totgelacht. Also, egal mit wem du redest und du sagst so Hangover, der sagt, Alter, ich bin weggebrochen. Also auch damals, als er rauskam. Oder auch so Serien wie, keine Ahnung, Two and a Half Men, King of Queens, Two Broke Girls. Verstehst du, man kann die, also jede, die du dann nennst, die auch hier in Deutschland ausgestrahlt wurde, und wir müssen ja auch sagen, welche damals in Deutschland ausgestrahlt worden sind im Fernsehen. Und dann gibt's ja noch unzählige, die wir gar nicht kennen, die in den Staaten halt noch einen Megastatus haben, die wir nicht gesehen haben. Jetzt dank den ganzen Streamingdiensten und auch dem Internet hast du halt die Möglichkeit, sehr viel anzugucken. Wie heißt das mit Steve Urkel nochmal?
Unser lautes Haus, oder?
Ja, irgendwas mit unser Heim oder keine Ahnung. Aber das war, Bro, das war halt mega lustig.
Ja, aber ist auch nicht mehr lustig. Also wenn du guckst von mir aus die Bill Cosby Show, guck Steve Urkel und so, das ist nicht gut gealtert so. Alle unter einem Dach hieß es. Alle unter einem Dach.
Alle unter einem Dach, okay.
Der Typ hat übrigens mega gelitten. Der Schauspieler hieß Jaleel White. Und der musste diesen Urkel ja, also der wird halt bis heute, ist er halt in Amerika, war Steve Urkel noch bekannter als in Deutschland. Ne, für die, die jetzt uns zuhören und das gar nicht kennen, Steve Urkel war so eine Nerdfigur. Und Steve Urkel hat in dieser Serie so den Nachbarn gespielt, den Nachbarsjungen, der immer rüberkam und irgendwie dumme Sachen sagte und immer irgendwie alle in die Scheiße ritt. So,
ne? Und seine Hose war immer höher als sein Bauchnabel und er hatte Hosenträger meistens an.
Ja, Hosenträger, so eine Nerdy-Brille auf, so, ne? Und hat dann auch komisch geredet. Im Original hat er so, hey, Urkel, so hat er geredet im Original. Und in der deutschen Übersetzung ist das verloren gegangen. Aber der Schauspieler hat mega darunter gelitten. Erstens, weil er für den Rest seines Lebens Steve Urkel ist, weil immer alles Steve Urkel sehen wollen. Und zweitens, google den mal, wie der eigentlich aussieht. Das ist komplett der Hottie, so, weißt du, mit so Sixpack. Ja. Und der sieht aus wie keine Ahnung, wie ein R&B-Sänger und halt kein Stück wie Steve Urkel.
Ja, ja, absolut, ja, das stimmt. Scheiße.
Aber das ist immer voll das Problem, wenn du auf eine Rolle festgelegt wirst. Das ist für ganz viele, selbst Sean Connery, der James Bond war, hat total darunter gelitten, dass er James Bond war. Der wollte nie James Bond sein. Der ist damit bekannt geworden. Und klar, das hat ihm viel gebracht in seinem Leben, so, ne? Ich meine, zu der Zeit weiß jeder auf der Welt, das war der größte Filmstar des Planeten. Aber Sean Connery wollte immer ein richtiger Dramaschauspieler sein. Und der hat dann auch aufgehört. Der hat ja Anfang der 70er dann übergeben an Roger Moore und ist dann Anfang der 80er, als er schon um die 50 war, mit einem Film, der lustigerweise Sag niemals nie, was sich darauf bezog, dass er halt immer gesagt hat, ich werde nie wieder James Bond sein, hat er ihn nochmal gespielt. Aber der hat die Rolle gehasst, das hat er auch immer ganz offen gesagt. Der konnte mit James Bond als Figur nichts anfangen, aber er war, weißt du, wenn man James Bond sagt, denkt jeder immer an Sean Connery, wird auch immer so sein. Weil das ist der Ur-James Bond so. Ne? Und manchmal ist es so, dass Schauspieler das, ich habe zum Beispiel das Glück, finde ich oft, das denke ich auf der Bühne dann auch, klar, es gibt auch Shows, die scheiße sind, es gibt auch Abende, die nicht so laufen, das kennst du ja selber, oder auch meine Fernsehshow, die nicht so läuft oder so. Aber grundsätzlich mache ich genau das, was ich auch will.
Wow. Sorry, aber ich habe gerade mal kurz auf Wikipedia Sean Connery gegoogelt und da stand jetzt halt Erfolge als Bodybuilder. Aber jetzt guck mal, nach der Zeit bei der Navy verdiente er sein Geld mit Gelegenheitsjobs, unter anderem als Milchmann, als Baggerfahrer, als Pferdekutscher, als Drucker und Möbelpolierer.
Der kam später, aus ganz armen Verhältnissen, ganz arme schottische Verhältnisse.
Später hat er dann Bodybuilding gemacht. Ey, Wahnsinn.
Ja, aber wenn du mal googelst, gib mal Bodybuilding Sean Connery ein, du lachst dich tot, weil zu der damaligen Zeit, als der, ich weiß nicht, ob er Mr. Universum, aber er hat auf jeden Fall gewonnen irgendwo, da steht heute jeden Tag in jedem McFit ein trainierterer Typ. Das war damals noch ganz anders, Bodybuilding. Das war noch nicht mit Steroiden und das war noch nicht mit...
Oh, ne, shit, also, ja, man, jetzt
ja,
sehe ich's.
Ja, Halt den Shit, mal neben einem Bodybuilder aus dem Jahr 2020. Das war damals, galt das als Bodybuilder durchtrainiert. Der war trainiert, nicht falsch verstehen, ihr könnt es googeln. Ja. Aber völlig
anders. Halt, ich meine, ohne heute, Testo. Wenn du
an, genau, ohne Testo. Und wenn du heute an Bodybuilder denkst, diese Typen, wo der Oberarm breiter ist als der Unterschenkel, das war halt noch nicht. Und ehrlich gesagt finde ich die Variante die gesündere.
Auf jeden Fall, aber so wie du sagst, also da siehst du mehr Körper, wenn du durchs Freibad im Killesberg hier in Stuttgart durchläufst.
Und das hat damals gereicht, um Bodybuilding-Meister zu werden. Aber Sean Connery hat sein Leben lang darunter gelitten. Und in meinem Fall jetzt, was ich eben sagen wollte, und ich glaube, bei dir ist das ja ein Stück weit auch so, Leute werden immer unglücklich, wenn sie was machen müssen, was sie nicht wollen oder was nicht zu ihnen passt.
Boah, das und, ist ganz schlimm, ja.
Ich habe das Glück, Comedy, Stand-up, Podcast, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Und das passt genau auf das, was ich bin.
Hast du Angst?
Ich habe was?
Alles zu verlieren?
Ja.
Schon, gell? Oft, ich habe mir mal eine Zeit lang eingeredet, ich so, nein, hey, ich weiß, wo ich herkomme. Ich, auch wenn ich wieder da, weißt du, ins normale Leben, aber klar, so, man ist so dankbar, dass man das machen darf, aber ich habe echt Schiss. Manchmal, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe echt Schiss, so dass ich mir denke, so, was, wenn das alles vorbei ist? Was, wenn das alles vorbei ist? So, das ist so oft dieses Gefühl, habe ich in letzter Zeit. Ich weiß nicht, womit, vielleicht war das auch so während der Pandemie, wo man halt immer zu Hause war und das halt auch durchlebt hat, dass es auf einmal weg war. Das Einzige, was wir noch hatten, war ja Podcast. In der Zeit.
Genau.
Aber das zum Beispiel die Bühnenkunst war weg und auch damals Fernsehen war ja auch ganz sporadisch. Ja, ja, es war ja ganz, ganz sporadisch. Und da habe ich mir echt gedacht, ich so, Alter, was ist, wenn es weg ist?
Also ich habe das Ähnliche, was ich meine, wir hatten ja Thorsten letztens zu Gast, Thorsten Sträter, und der sagte ja auch, dass er auch immer Angst hat, dass die Leute plötzlich merken, dass er gar nicht witzig ist. Weißt du noch, wie er das sagte? Dass sie irgendwann merken, er ist ein Scharlatan, er tut nur so. Und diese Angst habe ich auch immer. Ich habe auch immer die Angst, dass ich morgens aufwache und nicht mehr witzig bin und die Leute es auch nicht mehr witzig finden. Und das ist ja noch nicht mal so unrealistisch, weil Humor ja auch immer sich verändert über die Zeit. Ne, ja. Was, keine Ahnung, guck dir mal eine alte Rudi Carrell-Show von 1975 an. So, ne? Also die Leute haben sich weggeschrien vor Lachen, die sind eskaliert, weil Rudi Carrell sich ein Glas Wasser über den Kopf gegossen hat oder weil er mit einer Schlagersängerin einen Schlager gesungen hat, aber mit leicht verändertem Text. Die Leute sind völlig zusammengebrochen vor Lachen. Heute würde das Publikum wegpennen dabei. Die würden denken, bist du bescheuert? Da lacht doch kein Mensch drüber. Aber das heißt, auch in unserer Branche verändert sich Humor einfach. Ne?
Aber und glaubst du, dass die Veränderung des Humors damit zusammenhängt, dass die Erfahrungswerte der Menschen heutzutage andere sind und letztendlich funktioniert ja Humor immer durch eine Enttäuschung. Also du wirst ja in eine Richtung gelenkt und man sagt, die Leute denken ja, jetzt kommt etwas. Er wird jetzt wahrscheinlich das sagen und auf einmal kommt was ganz anderes und dann brichst du weg, dann lachst du. Also mit so einer Bisoziation, also, dass du dann...
Ui.
Ja, du weißt ja, die Vera hat mich dazu gebracht. Vera Birkenbiel, sehr coole Geschichte über Humor, wird erklärt auf YouTube, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Aber ich denke mir immer so, glaubst du, das hängt damit zusammen, dass es halt die Erfahrungswerte sind? So wie du sagst, damals hat, als Rudi Carrell sich einfach Wasser über den Kopf geschüttet hat. Oder jetzt auch bei Ein Herz und eine Seele, wo du sagst, der hat dann irgendwie gesagt, Arschloch im Fernsehen. Auf einmal hast du gesagt, Alter, der hat das doch jetzt nicht gesagt. Also, und heutzutage holst du dein Kind vom Kindergarten ab und sogar die anderen Kinder sagen zu dir, dein Vater ist aber ein Arschloch, weißt du? Also so.
Klar, hat das was mit Erfahrungswerten zu tun. Die Grenze verschiebt sich immer weiter nach hinten.
Ja, guck mal, klar. Jackass zum Beispiel. Jackass war ja damals, Alter, die haben angefangen, so sich Sachen auf den Kopf, sind irgendwo runtergesprungen in Glasscherben oder ganz skurrile, ekelhafte Sachen. Aber es war ja damals witzig. Wenn du dir das jetzt anguckst, sagst du, okay, das ist YouTube.
Genau.
Also das macht doch jeder.
Und das war
inzwischen
damals auch das Einzige, was wir hatten. Na, also das darf man ja auch nie vergessen. Also zum Beispiel jetzt, Rudi, gerade in den 70ern, es gab nur drei Programme. Es gab nur diese große Samstagabendshow. So. Klar, es gab natürlich auch Comics und was war, es gab andere Arten der Unterhaltung. Mhm. Aber die Auswahl war nicht so riesig. Und jetzt, bei Jackass ist ein super Beispiel von dir, weil als das rauskam, war das ja total originell. Ne, da gehen Typen hin, die Geschichte, wie Jackass gegründet wurde, war Johnny Knoxville, der eigentlich John Philip Clapp heißt, glaube ich, hat
dass du immer diese Sachen weißt, sorry, aber das, okay, erzähl weiter.
Johnny Knoxville hat an MTV ein Video geschickt, wie er selber an sich nicht tödliche Stoppmethoden ausprobiert. Ein Elektroschocker, Tränengas, so eine Gummikanone und so. Also wie er einfach im Vorgarten steht und sich halt selber mit einem Elektroschocker schockt. Und hat das dahin geschickt so. Und hat halt gesagt, ich würde gerne eine Show machen, die so ist. Und bei MTV, glaube ich, haben die gesagt, ist der komplett Panne? Ist der wahnsinnig? Wir können jetzt nicht zeigen, wie einer sich selber wegschießt. Und dann haben sie es ausprobiert und das traf halt Mitte der 90er komplett den Nerv. Es gab halt sowas auch nicht. Ne? Typen, die verkleidet als Huhn irgendwie aus dem 8. Stock springen und dann in einem riesen Bottich aus Pferdescheiße landen. Oder ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ihr wisst, ihr habt alle mal irgendwas von Jackass gesehen. Und die haben es ja über die Jahre auch immer geschafft, irgendwie originell zu bleiben. Letztens habe ich eins gesehen, wo sie in so einem Gummi, also da scheißt die ganze Crew 7 Tage lang in so ein Dixi-Klo. Dann werden links und rechts werden Gummibänder angebracht. Stevo wird da reingesetzt und dieses vollgeschissene Klo mit hunderten von Kackwürsten wird 100 Meter in die Luft geschossen und gedreht und ne, die Scheiße fliegt ins Lomo um ihn rum, in sein Gesicht und so. Das ist ja kompletter Wahnsinn.
Ja, ne? Es gab ja, ja, absolut. Es gab ja auch damals I Bet You Will. Da sind ja, ich glaube, das war auch MTV oder Viva, wo die, ich glaube MTV war es, wo die halt einfach an den Strand gegangen sind und gesagt haben, hey, wenn du jetzt das hier trinkst, dann kriegst du $50. Und dann haben die gesagt, nee, mach ich nicht. Okay, $100. Okay, mach ich. Für $100 mach ich's. Und dann haben die halt, keine Ahnung, was ganz Ekelhaftes trinken müssen. Oder da hieß es, du musst jetzt nackt über den Strand laufen. Okay, das haben sie in Amerika nicht gemacht, weil dann kriegst du die Todesstrafe. aber halt so, es wurde Geld angeboten und dafür musstest du etwas machen. Das war auch damals so, wow, krass. Hättest du das auch gemacht? Ja, für €100 hätte ich es auch gemacht. Für €200 hätte ich es auch gemacht. Und man hat sich mehr getraut, glaube ich, auch damals. Also, wenn du mal überlegst, die, wie soll ich das beschreiben, so diese Grenzüberschreitung des Humors oder halt auch der Regeln für damals, Ingo Appelt, als er damals Ficken gesagt hat im Fernsehen. Digga, das war genau. Ja ein Skandal. Darüber hatten wir auch mal geredet, aber es war halt auf einmal so, wow, alle haben darüber gesprochen. Heutzutage ist es ganz normal. Heutzutage wird das so anmoderiert. Okay, wir reden heute über Ficken. Weißt du, also
ja, die Grenzen verschieben sich und sie verschieben sich normalerweise immer in eine Richtung, nämlich ins Extremere. Und Jackass zum Beispiel hat es ja geschafft, 25 Jahre, die haben ja jetzt gerade den 4. Film rausgebracht oder 5. Film und immer irgendwie coole Ideen zu haben, dass dieses Konzept, Typen bauen richtig Scheiße und du guckst dir das lustig an und lachst dich tot, dass das weiter funktioniert. Mhm. Aber natürlich gibt's auch sowas wie einen Endpunkt des Extremen. Bei Comedy, bei Stunts, also weißt du, irgendwie, was die jetzt zum Beispiel schon gemacht haben bei Jackass, da war schon so viel dabei, was wirklich lebensgefährlich war, wo du so denkst, Alter, ich will das gar nicht. Also ich habe mal ein Video gesehen, wo Johnny Knoxville mit so einem Golfkart über so eine Buckelpiste gefahren ist. Und also eine richtige Buckelpiste.
Stimmt. Ne? Das weiß ich auch noch.
Und dann irgendwann flog, das war auch geplant im weitesten Sinne, dieses Golfkart, so ein richtig Auto, ne? 800 Kilo schwer, mit keine Türen, kennt ihr, ne? Womit man so mal einen Golfplatz fährt. Und das Ding fliegt in die Luft, er fliegt raus und das Golfkart dreht sich in der Luft und landet mit der harten Seite, wo der Boden ist, wo du sonst die Füße drauf stellst, die so 600 Kilo wiegt, diese Seite, wirklich 1 Zentimeter neben seinem Kopf. Und wenn es drauf gelandet wäre, wäre er tot gewesen. Das hätte den Kopf einfach zermatscht, ne? Und dann denkst du so, ey, als ich das gesehen habe, das war natürlich nicht so geplant, ne? Die haben gedacht, ey, ist lustig, wir fahren über die Buckelpiste, irgendwann fliegt Johnny raus und alles ist gut. Da habe ich nur gedacht, Alter, das müssen die für mich gar nicht machen. So, weißt du, das war zwar ein lustiger Clip, aber der wäre wirklich fast dabei gestorben. Und dann denkst du immer so, wie willst du dieses Rad dann immer noch weiterdrehen? Oder bei Comedy ist natürlich auch die Frage. In Deutschland sind wir ja noch sehr soft, was Comedy anbelangt. Yeah. Was du im deutschen Fernsehen sagen darfst. Noch.
Das stimmt.
wenn ihr mal euch amerikanischen Stand-up anguckt oder wenn ihr euch englischen, besonders groß als Großbritannien Stand-up anguckt, Alter, wenn ich ein Programm vom englischen Comedian nehmen würde, würde es auf Deutsch übersetzen und hier aufführen. Die Leute würden aufstehen und gehen.
Dann wärst du Cancel Culture sein Vater.
Das ist wirklich so, ne? Also ich wäre raus, so im weitesten Sinne, ne? Ich glaube, dass ich das in Deutschland etwas langsamer drehte als in anderen Ländern. Die Engländer sind am extremsten so. Aber ist natürlich die Frage, wird der Humor, den wir beide auf der Bühne machen, wird der in 10 Jahren noch funktionieren? Wird der in 20 Jahren noch funktionieren?
Ja,
oder
aber
müssen wir uns ändern dann?
Ich glaube, darauf habe ich keine Antwort, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Was mich jedoch wundert ist, sind wir auch am Ende der Kreativität angelangt? Auch beim Fernsehen, weil ich mir denke, man sagt ja klar, es ist so ein Revival des Retro, aber da denke ich mir auch so, im deutschen Fernsehen, also was jetzt, kommen die jetzt auch mit Glücksrad um die Ecke, also Wetten, das Glücksrad, der Preis ist heiß und, wo ich mir denke, okay, also was ist denn jetzt Sinn und Zweck der Sache? Ist es so eine Kapitulation der Ideen, die man hat? Dass man sagt so, hey, uns fällt nichts mehr Neues ein. Oder traut man sich nicht, neue Sachen zu machen?
Ja, es ist beides.
Wenn ich den Gedanken noch kurz erinnere.
Nein, das ist richtig.
Nee, wenn du ins Netz guckst, zum Beispiel die Wolter-Zwillinge, die machen richtig coole Sachen, richtig neue, frische Sachen. Und aber im Fernsehen denke ich mir so, boah, Alter, irgendwie bewegt sich's gerade rückwärts.
Ja, ist auch so. Und das liegt am Fernsehen daran, dass das Fernsehen wie so ein Hund ist, der hinter einem Auto herläuft. Und die wissen nicht, wenn sie dann mal das Auto erwischt haben, was sie damit machen sollen. Also als Wetten, das jetzt zurückkam, so, ne? Und auf einmal eine Riesenquote hatte. Irgendwie, keine Ahnung, was hatte die letzte Wetten, das schon mit Thomas Gottschalk, die jetzt ein überraschendes Revival nach 5 Jahren.
40% oder keine Ahnung.
Unfassbar. Da kam dann jeder Fernsehsender mit, ey, wir haben doch noch die alte Show, die müssen wir jetzt auch nochmal machen. Und dann lief die nächste Show plötzlich, geh aufs Ganze oder was weiß ich, lief auch gut. Und der Preis ist heiß, lief auch gut. Und jetzt fangen sie halt an, alles auszugraben. Jetzt zeigen sie wirklich bald wahrscheinlich irgendwie Spielshows aus den 50er Jahren, weil sie denken, das funktioniert. Und auf der einen Seite ist, ohne Scheiß, ich habe mich auch gefreut, als Wetten, das wieder lief. Ich habe die Show geguckt, das war total alt und unmodern, aber schön. Es war schönes Fernsehen, so wie in meiner Kindheit. Weißt du, wo die Eltern sagten, hey, heute läuft Wetten, das. Wir machen Backofen-Pommes, setzen uns hin und gucken 4 Stunden Wetten, das. So, ne, das war meine Kindheit so samstagsabends, da hat man sich gefreut, wenn Wetten, das lief. Und dieses Gefühl wollen die Sender natürlich erzeugen, Nostalgie, Erinnerung daran. Ja. Das Problem ist, das funktioniert auch nur eine gewisse Zeit. Und zum Beispiel, ist mal ein bisschen peinlich, weiß nicht, ob ZDF oder ARD Wetten, das zeigt, ist egal. Dass die jetzt entschieden haben, dass sie das nur 1 oder 2 Mal im Jahr machen wollen, war genau die richtige Entscheidung.
Ja.
Weil wenn sie jetzt hingegangen wären, gesagt hätten, jetzt gibt's wieder jeden Monat eine neue Folge Wetten, das wäre sofort wieder vorbei gewesen.
Also,
das muss ein Highlight sein, so, weißt du?
Ich finde, du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt. Man hat ja schöne Erinnerungen damit und es war auch echt cool. Also, absolut, ich bin voll und ganz bei dir. Also, Wetten, das, der Preis ist heiß. Das war schönes Fernsehen, das war coole Unterhaltung, man hatte Spaß. Aber es ist gar keine Kritik am Format, weil die Formate sind mega. Und auch TV Total, auch Sebastian Puffpaff, ey, der macht das richtig killer. Also es ist eine super Unterhaltung. Aber mir geht's nicht darum, dass man das in Frage stellt, ob die Formate, die irgendwann abgesetzt worden sind, weil man sich gedacht hat, okay, man muss einen Cut machen und man muss was Neues machen, dass dieser zweite Schritt, den ich gerade genannt habe, man muss etwas Neues machen, ob der hier gerade so nicht mehr umsetzbar ist, richtig. Also, dass man es einfach nicht mehr schafft.
Richtig. Und die trauen sich dann halt nicht mehr, weil die sagen, ja, ey, keine Ahnung, wenn wir jetzt dieses alte Spielkonzept nehmen und wärmen das nochmal auf und holen nochmal die alten Kulissen in den Dings her, warum sollen wir denn hingehen und in neue Comedians oder neue Moderatoren irgendwie besonders viel reindrücken, weil das ist ja total unsicher, ne? Und das merkt man halt so, dass diese Angst, neue Sachen auszuprobieren, ganz groß ist bei ganz vielen, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das Fernsehen grundsätzlich sich ändern muss, weil wir haben halt nicht mehr 1995, wo ganz klar war, ey, heute Abend läuft die und die Fernsehsendung und die gucken dann 10 Millionen Leute.
Ja.
Wir haben halt heute Netflix, Amazon Prime, Sky und so weiter und so fort. 10.000 Angebote. Wir haben YouTube, das ist sowieso das Größte. Da kannst du kannst theoretisch, könntest du heute anfangen, du bist jetzt 40, du könntest heute anfangen, YouTube zu gucken. Und du müsstest bis zum Ende deines Lebens, wenn du 100 Jahre alt wirst, nicht aufhören damit. Du könntest immer weiter gucken, weil es gibt so viel Inhalt auf YouTube. Klar, irgendwann bist du bei indischen Kochvideos angekommen.
Ja, aber ich glaube, du guckst so lange, bis du das Erste, was du angeguckt hast, wieder vergessen hast, nach 30 Jahren.
Dann kannst du wieder anfangen.
Du willst eine Katze?
Eine lustige Katze? Nee, aber die Menge an Content ist so unvorstellbar groß, dass dieses eine Format, was alle bindet, das gibt's halt einfach nicht mehr. So, das wird auch nicht mehr wiederkommen, weil es einfach, besonders weil, wie viele Leute kennst du mittlerweile, die sagen, ich habe gar keinen Fernseher mehr?
Ja, das
oder
was
Teenager,
ich
die sagen, ich gucke gar keinen Fernseher.
Ja, so. Weil ich hatte dir erzählt, dass ich in Berlin war, auf den Open Stages und Sachen ausprobiert habe. Und da habe ich eine Nummer gehabt, wo ich ausprobiert habe. Und dann habe ich gefragt, wer schaut von euch Fernsehen? Und dann hat wirklich, also klar, viele würden jetzt sagen, statistisch gesehen ist das jetzt kein Vergleich, aber es waren ja immer Mini-Locations, da waren ja 30, 40 Leute, es haben aber wirklich immer nur ein oder zwei Leute die Hand gehoben.
Wie krass, ne, wenn man mal drüber nachdenkt.
Das fand ich erschreckend und es war ja immer Mixpublikum. Also es waren, eine Schülerklasse war da hat natürlich keiner die Hand gehoben, wirklich keiner, also es waren so Zehntklässler, die mal bei einer Show waren, da waren noch ein paar Erwachsene da, da hat keiner die Hand gehoben. Und in einer anderen Show, in der ich gespielt habe und mal gefragt habe, hat nur einer oder zwei. Und dann war ich ein bisschen irritiert. Dann habe ich mir gedacht, hä? Also in welche Richtung bewegt sich denn gerade alles? Wird es mit dem Fernsehen wie mit Videotheken? Weißt du, es gab ja noch Leute, die dran festgehalten haben und gesagt haben so, hey, Videothek, nein, nein, das wird nie verschwinden, weil es ist so ein Abenteuer und dann war es das aber doch nicht. Basti, eine Sekunde, halt mal kurz den Gedanken fest, warte, weil der Gärtner ruft gerade an. Eine Sekunde.
Viele von euch, diese Szene schneiden wir natürlich nicht raus. Wir bleiben dabei, um mitzukriegen,
Bro, warte,
wie Özcan Kosa mit seinem Gärtner telefoniert.
Ich muss kurz
der gerade
auflegen,
von seinem
Bruder.
Chauffeur und dem Bankier, ja, leg ruhig kurz auf, ich rede einfach weiter, ist kein Problem. Ne, ich rufe dich gleich zurück, Ötze.
Eine
Sekunde. So, Ötze hat wirklich aufgelegt. Also es ist so, viele von euch wissen es nicht, aber im Schloss Kosa, was ja mehrere Quadratmeilen in der Innenstadt von Karlsruhe umspinnt, gibt es natürlich verschiedene Gärtner. Ihn ruft jetzt gerade der Gärtner an, den er letztens angestellt hat, der leider nur einen Arm hat. Und dann muss Ötze immer dazukommen und muss die Rosen festhalten,
so,
während der Gärtner so, mit der kleinen Schere dann immer hingeht. Und Ötze mit seinen beiden Händen an diesen großen Rosenbüschen. Ja, Entschuldigung.
Oh, eine Sekunde, jetzt höre ich dich wieder, mein Freund. Okay, jetzt habe ich dich auf den Kopfhörern.
Ich habe gerade berichtet vom Schloss Kosa und den verschiedenen Bediensteten, den du hast.
War heute schon
der Abputzer da? War schon der Mann, der dir den Arsch ableckt da?
Nein, Bro, ich habe doch bei mir hier auf der Terrasse müssen noch voll viele Sachen gemacht werden und heute wird ein Olivenbaum gepflanzt.
Natürlich, und, natürlich. natürlich.
Du bist so ein Penner, wie sich das gerade anhört. Nein.
Der sieht einfach gut aus.
Bro, wir reden hier gerade einfach von einem kleinen Olivenbaum, der gepflanzt werden muss.
Für einen kleinen Olivenbaum brauchst du einen Gärtner. Für einen kleinen Olivenbaum.
Nein, das Ding ist, da führen Unterwasserrohre durch und die müssen das dann halt dort aufmachen und das checken.
Zum Jacuzzi führen, ne? Das ist das wäre blöd. Wenn der Olivenbaum.
Fuck you.
Wenn die am Ende die Jacuzzi-Rohre anbohren, dann kannst du ja heute Nachmittag gar nicht bei der Grillstunde, wenn du massiert wirst, währenddessen im Jacuzzi sitzen.
Warum? Nee, guck doch mal, jetzt warte mal. Warum drängst du mich jetzt in so eine Ecke? Ich bin überhaupt nicht so ein dekadentes Arschloch, verstehst du?
Entschuldige, der Gärtner. Also, hör zu, in diesem Podcast haben schon angerufen, dein Banker, dein Gärtner. Also ich meine, wer soll denn bitte noch anrufen? Oh, entschuldige, der Bundespräsident ruft gerade an. Ah, ärgerlich. Hey, ja, Frank Walter, ich komme nachher vorbei. Wir haben ja noch Kanasterabend im Schloss Sanssouci. Fick dich, Cosa, verdammte Axt. Mein Gärtner ruft an. Weißt du, ich mache hier noch alles selbst. Ich habe gar keinen Garten. Ich habe nur dieses, ich habe so ein Erdloch, in das ich einmal im Jahr so ein Alpenfeierchen einpflanze und da ein Bild von dir daneben stelle, damit ich mich ein bisschen wohlfühlen kann.
Bro, ich will dir nur ganz kurz eine Sache sagen. Ich habe dir schon damals so oft gesagt, ich habe ein Schrotthaus gekauft, okay? Mein Haus, ich habe jetzt sogar meinem Anwalt noch mal ein Bild geschickt von einer Ecke, die jetzt neu angefangen hat zu schimmeln. Ich habe Pflanzen in meinem Haus drin, die einfach in der Wand wachsen. Weißt du, das ist was
hat
ganz Tolles.
Hat der Gärtner die gepflanzt?
Ja, die hat er gepflanzt. Eine schwarze Schwarzschimmelpflanze. Zweimal am Tag gehe ich sie, da wird das super. Und ich habe der einzige Lichtblick, den ich habe in diesem Haus, ist eine Ecke vom Garten, wo ich sage, okay, das ist bewohnbar und du kannst dich mal draußen wohnen. Also das ist so ein Ort, wo du sagst, hier auf diesen 6 Quadratmetern stimmt's. Und da gibt's jetzt halt eine Ecke, wo ich einen Olivenbaum pflanzen will. Und du tust jetzt so, als ob ich einen Gärtner habe, der meine 5800 Hektar bepflanzt und auf meinem Blumengarten mit den, keine Ahnung, Narzissen und Stiefmütterchen meinen Namen irgendwie positionieren muss, sodass ich den, wenn ich mit dem Hubschrauber über mein Grundstück fliege, noch einen Barcode habe. Wenn man den abscannt, sieht man die neuesten Bilder von mir. Weißt du?
Genau, der muss einen QR-Code auf deinem Grundstück pflanzen, genau. Wo man nur aus 800 Meter Entfernung, aus dem Hubschrauber, kann man diesen QR-Code scannen.
Genau.
Und dann kriegt man bestimmte Bilder von dir, und zwar welche Bilder? Die aus der Coupé.
Oh, warte ganz kurz, Elon ruft gerade an.
Warte. Oh, fick dich. Hast mit ihm über die Twitter-Übernahme gesprochen? Ist ja auch blöd, ja. Ne? Wenn man sagt, ich kaufe so einen Verein für 44 Milliarden Dollar und dann sagt man, ah, doch nicht, Brody. Na,
ja, Digga, aber du lachst jetzt, aber das Problem ist, weil der Typ so ein Wahnsinniger ist, Alter, weil der so ein Psycho ist und alles durcheinander bringt. Ich hatte Aktien von Tesla und diese Aktien, ach du Scheiße, Alter, was geht denn gerade mit der Börse ab? Oh mein Gott, okay.
Nachdem sein Gärtner angerufen hat, redet er von seinen Tesla-Aktien. Ich werde bescheuert. Wie läuft es denn gerade mit den NFTs? Ist alles gut bei euch, die Broad-Ape-Fraktion?
Nur weil ich jetzt, hey Alter, ich habe für 400-500 Euro irgendwie Tesla-Aktien gekauft. Tu jetzt nicht so, als ob ich mein Leben investiert habe. Okay, so, erzähl weiter. Jetzt Videothek, wollte ich dir sagen. Das ist im Fernsehen. Genauso ergeht wie den Videotheken. Weißt du, dass es irgendwann mal vorbei ist.
Man weiß halt nicht, ob es genauso ergeht, weil die Videotheken wurden ja einfach komplett davon abgelöst. Ne?
Ja.
Also die Videotheken, das wird auch nicht mehr zurückkommen, kann auch nicht mehr zurückkommen, weil das, was die Videotheken ausgemacht hat, dieses Erlebnis des Filmaussuchens, so simpel ersetzt wurde durch, ich mache den Fernseher an und kann mir jeden Film der Welt aussuchen. Und in der Videothek habe ich muss da hinfahren, ich muss zurückfahren, ich muss Geld bezahlen für jeden einzelnen Film. Es besteht die Gefahr, dass ich ihn nicht zurückbringe. Und es kann gut sein, dass der Film gar nicht mehr da ist. Ich will diesen Film sehen. Das heißt, sagen wir mal, Netflix und andere Streaming-Anbieter haben dieses Erlebnis Videothek so simpel und so einfach gemacht, das wird nie zurückkommen. Vielleicht gibt es irgendwann mal so eine Retro-Welle, das wäre doch geil, wenn es plötzlich wieder eine Videothek gäbe in Köln, in Berlin oder so, wo es echt nur alte Filme gibt, so ab 2000 und wo du einfach reingehen kannst mit dem kompletten Videothekenerlebnis. Ja. Weißt du, mit dem Erlebnis von ganz früher so. Aber
es gibt,
das Erlebnis
es gibt bestimmt noch eine Videothek. Also ich glaube schon, dass es noch eine gibt. So. Also es gibt.
Ich habe mal einen Bericht im Spiegel gelesen über eine der letzten Videotheken. Das war irgendwo, boah, Alter, ich weiß nicht mehr, wo das war. Im Münsterland oder so. So ein richtiger, so ein alter Opi, der einfach weitergemacht hat so. Aber ja, das muss sich ja auch rechnen, ne? Und ja, ich glaube, es würde sich heute nicht mehr rechnen, aber ich weiß es noch nicht. Keine
Wobei
Ahnung.
Schallplatten haben ja wieder ein Revival. Und,
Beispiel, es haben sich letztes Mal mehr Vinyl-Schallplatten verkauft als CDs.
Ja.
CDs kauft kein Mensch mehr.
CDs kauft wirklich keiner.
Ja gut, aber man könnte jetzt auch sagen, ja, Schallplatte ist aber noch unbequemer. Du musst sie umdrehen, du musst aufpassen, dass die Nadel sauber ist, bla bla bla. So, ne? Also,
ja, aber ich glaube bei einer Schallplatte und auch bei einem Schallplattenspieler, das hat auch einen gewissen Flair. Weißt du, wenn du jetzt so, ein Schallplattenspieler sieht halt schon geil aus, wenn du so Technik-Schallplattenspieler im Wohnzimmer hast und dann so ein kleines Regal.
Es gibt aber auch viele andere gute Schallplattenspieler.
Nein, gibt es nicht, Alter. Technik ist schon das Beste. Und ja, und dann guckst du halt, hast du ein Regal mit 150 oder 200 Schallplatten und dann denkst du, hat schon ein Flair, weißt du, wo du sagst, komm, dieses Kratzen während dem Abspielen vom Sound, ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also bei einer CD
mein
ist
Vater
es ja so.
Mein Vater hat 40.000 Schallplatten, ungefähr.
Wie bitte?
40.000. Er hat ungefähr 60.000 Bücher, 40.000 Schallplatten und 12.000 Videokassetten. Und ich habe keine Ahnung, er ist ja noch gesund, es geht ihm gut. Aber wenn mein Vater mal nicht mehr gesund ist, ich habe keine Ahnung, was wir dann machen sollen. Wirklich nicht. Ich weiß
nicht.
Und
jetzt will ich euch ganz kurz auf eine Reise mitnehmen. Ich erinnere mich an unsere ersten Folgen und auch wiederholt in späteren Folgen, als Basti mir mitgeteilt hat, ich komme aus einer harten Gegend. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich hatte ein richtig hartes Leben. Okay? So. Aber er hat mich jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass sein Vater immer noch im gleichen Haus wohnt, in dem er aufgewachsen ist. Jetzt sagt mir gerade Basti, sein Vater hat 40.000 Schallplatten, 60.000 Bücher und wie viel 1.000 Videokassetten?
Ungefähr 12.000.
12.000 Videokassetten. Allein um das ganze Zeug zu lagern.
Im Westflügel.
Ja, allein um das zu lagern, brauchst du 300 Quadratmeter Fläche. Nur um das zu lagern. Okay? Nur um das einfach zu lagern. Aber jetzt, so wie ich es mir vorstellen kann, wurde das im feinen Lehrerhaus so hingestellt, dass wenn du reinkommst, sie denkst, wow, welch Anblick das ist. Kommt, wir gehen ins Schallplattenzimmer. Was? In ein Schallplattenzimmer? Ja, und selbstverständlich habe ich noch eine Bibliothek bei mir im Haus. Eine Bibliothek? Ja, hier mit diesem Chesterfield-Sofa, wo wir gern noch eine Zigarre rauchen können. Ja, eine Cohiba. Oh nee, ich nehme eine Monte Cristo. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Und du laberst mich jetzt voll, Moruk, dass jetzt ein Mensch zu mir nach Hause kommt, der einen Olivenbaum pflanzt, weil ich zu nichts fähig bin in meinem Leben. Verstehst du? Wenn ich den Olivenbaum selber gepflanzt hätte, dann würden dort Zucchinis wachsen am Ende. Verstehst du? Weil ich einfach nicht fähig bin, das zu machen. Ich kann das nicht. Aber Digga, das hat doch bestimmt einen üblen Wert.
Wahrscheinlich schon. Aber kein Dieb würde auf die Idee kommen, 40.000 Schallplatten zu klauen, weil dann tut danach der Rücken weh. Das ist das Problem.
Ja, auf jeden Fall, Alter. Da muss ich ja hier mit zwei Sattelschleppern kommen. Weißt du? Und ja, wir wissen, Sattelschlepper gibt's nicht in Rumänien. Boah, Alter, Basti, du bist so ein Rassist. Ich wusste, dass du lachst. Du bist so ein Rassist.
Ja, mir hat der Freude gemacht. Aber ich bin ja auch ein Rassist, wie du gerade sagst. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava, weil wir lieben euch, ihr süßen Mäuse. Schreibt uns mal über eure Schallplattensammlung, wie es euch so geht, wie ihr euch so im Moment fühlt, wie die Stimmung ist. Was ihr euch von früher zurückwünschen würdet, das ist nochmal eine gute Frage. Schickt uns mal, was ihr gerne zurück hättet.
Aber eine Sekunde. Du hast es auch letzte Woche gesagt.
Und wir haben behauptet, dass wir dann darauf eingehen würden, was die Leute uns schreiben würden. Ne?
Haben wir aber nicht
gemacht. Die Sprünke hat uns nichts geschickt.
Ja, aber ich glaube, die Sprünke, die sammelt alles und dann machen wir das mal in der Folge. So,
ich glaube, die hat gerade Sommerferien. Die legt gerade einfach mal die Füße hoch. Das sei ja auch gegönnt. Weil, seien wir ehrlich, sie ist die Einzige aus dem Trio Kosa, Bielendorfer, Sprünken, die hier überhaupt arbeitet. Wir sind einfach nur faule Schweine, die dumm gucken. Ja. Und deswegen haben wir verdammt nochmal dankbar zu sein für die wundervolle Arbeit von Sandra Sprünken.
Bratwurst und Baklava. Das war eine neue Folge. Hey, Alter. Eine Sache noch, Basti, zum Schluss.
Ja.
Jetzt hau einfach raus, ganz spontan. Ein Jingle für Bratwurst und Baklava, was wir immer noch nicht haben. Eine Melodie und dann sage ich danach Bratwurst und Baklava. Und das wird ab jetzt unser offizieller Trailer-Jingle-Bells.
Okay, da fällt mir ein guter ein, weil ich vorhin noch die Melodie von Tony Holiday, Tanze Samba, mit mir gehört habe.
Okay.
Bratwurst und Baklava, die ganze Nacht. Bratwurst und Baklava, weil's uns glücklich macht. Bratwurst und Baklava, Liebe, Liebe, Liebelei. Komm, ich mach mich wieder frei. Liebe, Liebe, Liebelei. Coupé.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.